Okay, bevor ich anfange mit Reden, ich wollte mich bedanken, auch wenn es jetzt nicht von meinen Verwandten oder sowas eine Beerdigung war jetzt am Montag, sondern von der Familie Schott. Andrea kommt ja nicht aus einem christlichen Elternhaus und für sie war es nicht selbstverständlich, dass Montag so viele da waren zum Helfen und zum Dienen. Und es war ihr wirklich eine richtige Freude da, das mitzuerleben, zu sehen, wie alle miteinander helfen und anpacken und dienen. Und das ist ein wunderschönes Zeugnis, dass wir Liebe untereinander haben. Und bevor ich euch jetzt diene mit dieser Bibelstunde, würde ich euch gerne bitten, mir zu dienen im Gebet. Und ja, wenn ihr dazu aufstehen wollt, dann dürft ihr das gerne machen.
Dein Wort segne auf diesen Jungen, gib ihm Kraft und Gesundheit und Vollmacht und Weisheit von oben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, und dir sei Lob, Preis, Dank und Anbetung gebracht für alles, was du für uns getan hast. Amen.
Amen.
Und ich danke dir auch, lieber Vater, dass wir gerne hier kommen zur Bibelstunde. Ich danke, dass du so junge Brüder nach Markus ausgerüstet hast und auch weiter ausrüstest zu diesem wunderbaren Dienst. Und dass du auch von jetzt, Herr, in dieser Stunde die Vollmacht schenkst, die richtigen Gedanken, die Worte, und dass er sie in unser Herzen überbringt, Herr, wir verdammen, gestärkt und ausgerüstet werden, und dass dein Wort auch die Leuchte unseres Weges sein kann. Segne du diese Zeit zu deiner Ehre. Amen.
Amen.
Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast, deinen Sohn dahin. Ich danke, Jesus, dass du das auch auf dich genommen hast und dich erniedrigt hast und alles vollbracht hast und uns jetzt auch in deinem Wort leitest. Ich danke für diese Stunde, für diese Gelegenheit, vor deinem Wort zu sein. Und ich bitte, dass du uns alle segnest, beim Zuhören und auch deinen Diener segnest, dass du Vollmacht und Kraft und Weisheit schenkst. Und ich danke dir, dass du so gerne es tust. Amen.
Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass wir dein wundervolles Wort in den Händen halten dürfen. Danke, dass wir sehen dürfen, wie du bist und wie du in dieser Welt gehandelt hast. Und ich will dich, Vater, bitten, dass du uns ein Stückchen mehr von deiner Schönheit zeigst, von deiner Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi, im Angesicht deines Wortes, dass du uns offenbarst, deine Herrlichkeit, damit wir von Schritt zu Schritt verherrlicht werden, schon jetzt und eines Tages vollkommen bei dir. Ich will dich bitten, dass das Wort, das du heute schenkst, dass es lebensverändernd wird, dass es tröstend wird und dass es uns ein freudiges Herz schenkt, ein sehnsüchtiges Herz nach dir schenkt, dass wir unsere tiefste Freude und unser tiefstes Verlangen nach dir haben. Und so will ich dich bitten, dass du die Gedanken wegnimmst, die stören, die Alltagsgedanken, die Alltagssorgen, und dass du uns ausrichtest auf dein Wort, uns Ohren gibst zum Hören und dass du auch durch mich sprichst. Amen.
Amen.
Okay. Wir hatten uns in den letzten Bibelstunden natürlich mit der Noah-Geschichte befasst, besonders in Kapitel 6, Verse 5 und dann so ungefähr, ja, also wir sind nicht weit gekommen, aber ich denke, wir haben einen guten Eindruck bekommen von der Hinführung zur Geschichte von Noah. Und wir haben uns besonders Kapitel 1, Vers 2 angeschaut. Also eigentlich eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben das unter einem ganz bestimmten Grund, haben wir diesen Vers uns näher angeschaut, weil es uns in einer kürzeren Form, in einer abgeänderten Form, mit anderen Worten den Zustand beschreibt, der auch vor Noahs Flut da war. Bei Noah in Kapitel 6, Vers 5, da lesen wir von Menschen, die von ihrem Herzen her, von ihrem tiefsten Herzen her böse sind, dass alle Menschen auf der Welt verdorben sind. Und in anderen Worten haben wir es sozusagen in Kapitel 1, in Vers 2 angeschaut. Die Erde war wüst und leer, sie war leblos, sie war tot. Genauso wie auch in der Geschichte vor Noah, wie die Menschen tot in ihrem Herzen waren. Und wir sind auf diesen Vers gekommen, um zu sehen, dass es keine Überraschung für Gott ist, dass Gott es weiß. Und ich finde, diese Wahrheit allein ist schon für mich ein tiefer Trost. Also wenn Gericht auf einen zukommt oder wenn Leid in das Leben eines Menschen kommt, das Leben eines Christen kommt, und dann zu wissen, Gott wusste es bereits, es war in dem Ratschluss Gottes vor und es ist gut so. Dann darf man trauern und man darf durch dieses Leid hindurchgehen, aber mit dem Wissen, dass der Vater es weiß. Ich finde, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Und deswegen sind wir auf diesen Vers gekommen, in Kapitel 1, Vers 2, wo es vor der Schöpfungsgeschichte, bevor Gott die Erde angeschaut hat und gesagt hat, dass es gut war, haben wir eben diesen Zustand von dem wüsten und leeren Zustand, von dem finsteren Zustand, der uns in Vers 2, in Kapitel 1, Vers 2 gezeigt wird. Und wir haben uns dann das letzte Mal mit Jeremia, Kapitel 4, Vers 23 beschäftigt, wo eben diese Worte nochmal vorkommen, wo Gott auf die Erde schaut, zur Zeit Israels, am Ende ihrer Königsherrschaft, bevor sie weggeführt wurden, aus dem Kopf heraus, glaube ich, Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus, wo sie nach Babylonien weggeführt wurden, das schaut Gott, und das haben wir eben in Kapitel 4, in Jeremia Kapitel 4, Vers 23 angeschaut, das schaut Gott auf die Erde und ich schaue die Erde und siehe, sie ist wüst und leer und zum Himmel und sein Licht ist nicht da. Also auch hier schaut er auf die Erde und sieht, es ist wüst und leer und es ist Finsternis auf der Erde. Genauso wie in dem Schöpfungsbericht oder beziehungsweise vor der Sechstagesschöpfung. Also die Geschichte wiederholt sich. Wir haben auch gesehen bei Jeremia, warum das Land denn wüst und leer war. Und gerade aus dem Kontext haben wir versucht zu erarbeiten oder zu zeigen, warum das Land Finsternis war, warum es wüst und leer war. Kurz gesagt, weil das Herz der Israeliten wüst und leer war, weil das Herz der Israeliten Finsternis war. Also Gott verwüstete das Land und machte es wüst und leblos, machte es wüst und leer, weil das Herz der Israeliten hart und leblos war. Und das ist dasselbe, was uns in unserer Noah-Geschichte begegnet. Wenn ihr mal kurz aufschlägt, Kapitel 6, in 1. Mose Kapitel 6. Da wird uns in Vers 12 genau, ja, ähnlich beschrieben, der Zustand der Welt, wie es zur Zeit Jeremias war und wie es zur Zeit vor der Sechstagesschöpfung war. In Vers 12. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Und jetzt kommt es zum Gespräch mit Noah. Und jetzt schaut in Vers 13, welche Konsequenzen das hat. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Also Gott schaut auf die Erde, er sieht, dass der Mensch verdorben war. Und was ist die Konsequenz? Gott wird sie verderben. Weil die Menschen verdorben sind, wird Gott sie verderben, wird Gott sie vernichten. Das ist die Konsequenz unseres bösen und hartherzigen Herzens. Also Gott schreibt uns Kapitel 1, Vers 2 auf, um zu zeigen, wenn ihr nochmal diesen Zustand seht, und wir sehen diesen Zustand nochmal in Kapitel 6 vor der Sintflut, wenn dieser Zustand nochmal eintrifft, dann wisst ganz genau, ich wusste als erstes. Es ist nichts etwas, was aus dem Ruder gelaufen ist, sondern es ist der Plan Gottes, es ist der Ratschluss Gottes. Und wir haben auch in dem Vers, in Kapitel 1, Vers 2 gesehen, beziehungsweise wir haben uns eigentlich nicht angeschaut, aber ich will es mit euch ganz kurz anschauen, um eine Parallelstelle euch zu zeigen, dass eben Gott es auch unter Kontrolle hat. Dass Gott diesen wüsten und leeren und diesen finsteren Zustand unter Kontrolle hat. Lass uns dazu diesen Vers nochmal lesen, wenn ihr ihn nicht schon auswendig kennt. Da heißt es vor der Sechstagesschöpfung: Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und jetzt der zweite Satz: Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebt. Also ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber was meint dieses Schweben? Spaziert er da rum oder was macht er da? Und dieses Wort Schweben, genauso wie das Wort Wüst und Leer, einmal in der Bibel vorkommt, in Jeremia Kapitel 4, Vers 23, so kommt auch dieses Wort Schweben, kommt nur einmal in der Bibel vor. Und diese Stelle möchte ich mit euch anschauen, um euch zu zeigen, dass das Schweben nicht Spazieren, dass es Spazieren über dem Wasser meint, sondern dass es einen Sinn hat, was hier steht, dass es einen geistlichen Gehalt hat. Dürfen wir mit mir aufschlagen, 5. Mose, Kapitel 32. In 5. Mose, Kapitel 32, da ist dieses Lied Moses, kurz vor seinem Tod aufgeschrieben, wo er die Zeit mit Israel reflektiert. Und da schreibt er, möchte mit euch gerne ab Vers 10 lesen, da spricht Mose über Gott: Gott fand ihn im Land der Wüste und in der Öde. Auch hier nochmal ganz kurz diese Verbindung zu, und die Erde war wüst und leer. Wo fand Gott sein Volk? Hier spricht er natürlich von der Wüstenwanderung, von der Wüstenwanderung. Da fand er ihn nicht, aber da hat er ihn durchgeleitet, da hat er ihn durch die Wüste und durch die Öde geführt, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und jetzt, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. Hier wird uns ein Bild vermittelt, wie Gott auf Israel in der Wüstenwanderung aufgepasst hat, wie ein Adler, der sich um seine Jungen kümmert, der über seine Jungen, und hier heißt es eben, hier ist dieses Wort, über seinen Jungen schwebt. Er, wie ein Adler, der über seine Jungen aufpasst, dass kein Raubvogel sie greift. So schwebt, so fliegt dieser Adler über seine Jungen. Und dann heißt es in Vers 12, jetzt wird uns dieses Gleichnis sozusagen gedeutet, oder dieses Bild: So leitete ihn der Herr allein, und kein fremder Gott war mit ihm. Also das meint dieses Bild vom, vom Schweben. Also wenn es bei unserem Vers heißt, in Kapitel 1, Vers 2, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, dann meint es nicht spazieren gehen über dem Wasser, sondern es meint, der Geist Gottes ist in der Schöpfung, er ist da, er hat alles unter Kontrolle, er bewahrt seine Schöpfung. Das ist ein zuversichtliches Bild, was uns Kapitel 1, Vers 2 mitteilen möchte. Der Geist Gottes bewahrt seine Schöpfung. Er schwebt über dem Wasser. Und die Frage ist, wie bewahrt er seine Schöpfung? Wie bewahrt er seine Kinder? Und die Lösung, die Finsternis zu überwinden, das wüste und leere Herz des Menschen zu überwinden, ist keine Veränderung des Herzens, sondern es ist eine Neuschöpfung des Herzens. Es braucht einen neuen Menschen. Und genau das haben wir auch bei Jeremia angeschaut. Da heißt es bei Jeremia in Kapitel 4, da sollte Jeremia den Umkehrruf an Israel ausrichten und sollte zu ihnen sagen, kehrt um Israel. Und dann sagt er, pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Und dann sagt er, und er deutet sozusagen dieses Bild vom Neuland pflügen, von der neuen Erde zu heben und nicht unter die Dornen zu sehen, deutet er dieses Bild und sagt, beschneidet eure Herzen. Also das Bild ist hinter der Beschneidung, das Fleisch muss weg, es muss etwas Neues geschehen. Es ist nicht eure Kraft, die euer Herz verändert, sonst würdet ihr nur unter die Dornen, unter den Fluch sehen. Das würde aufkommen, aber die Dornen würden es sofort ersticken. Jetzt sind wir sofort wieder bei Matthäus Kapitel 13. Nicht unter die Dornen sehen, sondern es muss auf fruchtbaren Boden kommen. Das Wort Gottes muss auf fruchtbaren Boden kommen, deswegen braucht es Neuland. Es braucht innerlich eine neue Schöpfung. Und deshalb, in Kapitel 1, Vers 2, wo es heißt, die Erde ist wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe, was kommt danach? Die Sechstagesschöpfung. Jetzt in der Sechstagesschöpfung wird uns sozusagen gezeigt, wie Gott diesen Zustand, diesen wüsten, finsteren Zustand rettet, wie er ihn ordnet, wie er ihn neu schafft, wie eine neue Schöpfung entsteht. Natürlich ist es die alte Schöpfung, es ist die erste Schöpfung, keine Frage, aber das ist das Bild, was sich dahinter vermittelt. Zuerst Finsternis und Gott muss daraus etwas Neues machen. Und dasselbe haben wir bei uns in der Noah-Geschichte. Da ist dieser böse Mensch in Kapitel 6, alle Menschen haben ihre Wege verdorben, im Herzen des Menschen ist nur Bosheit und es braucht jetzt eine neue Schöpfung. Und ich möchte mit euch jetzt ganz arg viele Bibelstellen anschauen, um euch zu zeigen, dass die Noah-Geschichte und dass Mose, der diese Noah-Geschichte aufgeschrieben hat, inspiriert durch den Heiligen Geist, möchte, dass wir sehen, dass wir in der Noah-Geschichte sehen, dass es eine neue Schöpfung ist, eine neue Schöpfung auf der alten Schöpfung. Ja, es ist ein Abbild der neuen Schöpfung. Und er stellt bewusst die Verbindung zwischen Kapitel 1 und 2 her und zwischen Kapitel 6 bis 8. Harry, kannst du die... Ich dachte mir, ich schreibe es euch ein bisschen auf, damit ihr das auch bildhaft vor Augen habt. Und ich, falls ich zu schnell bin, dass ihr das nochmal dort nachlesen könnt. Also ich möchte euch jetzt den Vergleich zeigen zwischen der ersten Schöpfung in Kapitel 1 und der zweiten Schöpfung, der neuen Schöpfung in Kapitel 6 bis 8. In der alten Schöpfung haben wir den Zustand vor der Sechstagesschöpfung. Da haben wir in Kapitel 1, und das haben wir uns schon angeschaut, da haben wir diesen leblosen Zustand, wüst und leer und es ist Finsternis. In der Geschichte von Noah haben wir diese toten Herzen, diese Erde, die verdorben ist, also Finsternis auf der Welt. Wir haben in Kapitel Entschuldigung, in Kapitel 1, Vers 2 haben wir die Fluten, die die Erde bedecken. Kein Land ist da noch nicht. Also es ist noch kein Land. Genauso wie in Kapitel 7, Vers 17 bis 24, wo Gott die Flut sendet und die ganze Welt überflutet ist und kein Land in Sicht ist. Und genauso wie bei der ersten Schöpfung der Geist Gottes da war, so ist bei Noah die Arche Gottes über dem Wasser. Also er bewahrt auch da seine Schöpfung. Am ersten Tag haben wir die Erschaffung von Licht und Finsternis. Gott schafft das Licht und Gott scheidet zwischen Licht und Finsternis. In der Noah-Geschichte haben wir mitten in der Geschichte, in Kapitel 6, Vers 8, das dürft ihr mal aufschlagen, in Kapitel 6, Vers 8, haben wir, nachdem uns die Bosheit der Menschheit uns so deutlich vor Augen gemalt wird, wie Gott auf die Erde schaut und nichts als Finsternis sieht, wird uns so ein klein wenig Hoffnung gegeben in Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist das erste Mal, wo Gnade in der Bibel vorkommt. Und das ist so ein bisschen das Licht, was hier in unsere Geschichte aufleuchtet. Die Bibel vergleicht es oft, wenn Menschen Gnade finden, dass ihnen Licht scheint. Zum Beispiel in dem priesterlichen Gebet, in dem aaronitischen Segen, in 4. Mose Kapitel 6, da heißt es, und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Also hier ist auch diese Verbindung zwischen, dass der Herr leuchtet, dass er den Menschen gnädig ist. Und so auch hier, hier haben wir so einen kleinen Hinweis, dass Gott trotz dieser Finsternis bei Noah ein kleines wenig oder ein kleines bisschen Licht scheint. Am zweiten Tag haben wir den Bericht in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Wölbung schafft zwischen dem Wasser unterhalb der Wölbung und oberhalb der Wölbung, dass er das Wasser, dass er zwischen Wasser und Wasser sozusagen trennt, dass die Erde von oben und unten mit Wasser umschlossen ist. Und so haben wir es auch in Kapitel 7, Vers 11, wenn ihr das mal kurz aufschlägt. Da wird uns auch davon berichtet, wie die Flut kam. Im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Also das Wasser kam von unten und das Wasser kam von oben. Deshalb spricht man auch davon, dass Noah durch das Gericht hindurch gerettet wurde. Die Arche war vom Wasser umschlossen. Aber Gott bewahrt seine Schöpfung durchs Gericht hindurch. Das sind kleine Hinweise. Ich will die jetzt nicht großartig auslegen, sondern ich will nur einen Überblick schaffen, um euch zu zeigen, dass es eben Hinweise gibt. Nur so kleine Brotkrümelchen geben, damit wir die sammeln und sehen, dass es eine Verbindung gibt. Am dritten Tag wird uns in der Schöpfungsgeschichte berichtet, dass Gott das Wasser an einer Stelle sammelt, sodass die Erde, dass das Trockene sichtbar wird und dass auf dieser Erde Frucht entstehen kann. Das haben wir in der Schöpfungsgeschichte, in Kapitel 1. In Kapitel 8 haben wir dann die Geschichte davon, dass das Wasser versiegt, dass das Wasser abfließt. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 5, am Ende heißt es, im 10. Monat, am 1. des Monats wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Da wurde schon ein bisschen Land sichtbar. Und in diesen Versen weiter heißt es dann, dass Noah einen Raben aussendet, dass er dann später auch eine Taube aussendet. Und die Taube bringt ihm so eine erste Frucht nach der Flut. So ein ganz kleines Früchtchen, so ein Ölzweig, um Noah zu zeigen, Land ist in Sicht. Die Flut ist nicht mehr überall, sondern Land ist in Sicht. Dann haben wir am vierten Tag, ich habe die Tage jetzt nicht hingeschrieben, am vierten Tag haben wir die Erschaffung von den Gestirnen, um die Zeiten zu ordnen. Da heißt es, dass er die Lichter einsetzte, um von Tag und von Nacht zu unterscheiden, von Licht und von Finsternis zu unterscheiden. In Kapitel 8, Vers 22 in der Noah-Geschichte haben wir genau dieselbe, also nicht genau dieselbe, aber eine ähnliche Formulierung. Als das Wasser schon wieder weg war, da gibt Gott ein Versprechen und sagt, von nun an alle Tage der Erde solle nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also auch hier setzt Gott eine neue Zeit ein, eine neue Schöpfungsordnung ein, die es vielleicht davor so nicht gegeben hat, ich weiß es nicht. Beim fünften Tag haben wir dann, dass die Wassertiere geschaffen wurden. In Kapitel 1, Vers 20 bis 23, dass die Wassertiere geschaffen wurden und die Vögel des Himmels, also die Wirbeltiere, die wo nicht weder auf der Erde noch im Wasser sind, die wurden am fünften Tag erschaffen. In unserer Noah-Geschichte haben wir den Hinweis darauf, dass auch diese zwei Arten von Tiere die ersten Tiere sind, die auf die neue Erde, auf diese neue alte Erde kommen. In Kapitel 7, Vers 21 bis 22, da haben wir den Bericht davon, ich lese ihn am besten vor, Kapitel 7, Vers 21 und 22, da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte, also als die Flut kam. Alles an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte, und alle Menschen, alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. Von allem, was auf dem trockenen Land lebte. Interessant, die Wassertiere, wenn eine Flut kommt, für die ist es okay, also die leben weiter. Auch sie sind die ersten Tiere, die auf dieser neuen Schöpfung leben. Und Noah sendete, oder die ersten Tiere, die aus der Arche durften, waren eben Vögel. Es waren Rabe und diese Taube. Also auch hier der Hinweis, dass die ersten Tiere, die auf diese neue Schöpfung durften, Wassertiere waren und diese Wirbeltiere, diese Vögel des Himmels. Das war Tag 5. Tag 6 haben wir dann die Landtiere und die Menschen, die in der ersten Schöpfung geschaffen wurden. In Tag 6. Und dann haben wir in Kapitel 8, Vers 15 bis 19, haben wir dann wie den Befehl Gottes an Noah, jetzt darfst du raus auf die Erde. Jetzt darfst du raus aus der Arche. Noah und seine Familie dürften raus und alle anderen Tiere. Also das ist so, also ist es so verständlich. Ich will euch nur Hinweise geben, dass Mose und dass der Heilige Geist uns zeigen möchte, hier entsteht etwas Neues. Auch wenn es die alte Erde war, auch wenn es nicht komplett zerstört wurde, mit Feuer gerichtet wurde, hier entsteht abbildhaft eine neue Erde. Das bedeutet aber auch für Noah, dass er ein neuer Adam ist. Dass, wir werden es gleich sehen, es gibt einen Vergleich zwischen Adam und Noah. Gott hat mit Adam einen Bund geschlossen im Garten Eden und so schließt er auch jetzt mit Noah einen Bund. Und er wird sozusagen als neuer Adam dargestellt. Die Frage ist allerdings, ist er auch der bessere Adam? Und diejenigen, die die Geschichte kennen, die wissen die Antwort, es ist zu klein, oder? Oder kann man das lesen? Ich werde es ein bisschen durchgehen und sagen, dass falls es für jemanden zu klein ist, dass er es hört. In Kapitel 1, Vers 28 haben wir den Bericht davon, dass Gott den Menschen segnet. Er segnet ihn und sagt zu ihm, seid fruchtbar und mehre dich und herrsche über diese Welt. Dasselbe haben wir in Kapitel 9 über Noah. Wenn ihr das aufschlägt, Kapitel 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Also auch hier haben wir diesen Segen, nicht nur bei Adam, sondern auch bei Noah, zu sagen, fülle die Erde und mach sie dir untertan. Vers 2, und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Also auch hier bekommt Noah den Herrschaftsauftrag, über diese neue Schöpfung zu herrschen. In Kapitel 1 haben wir den Bericht davon, dass Adam Nahrung geschenkt wurde, dass ihm die Früchte der Bäume geschenkt wurden und alles, was der Ackerboden hergibt. In Kapitel 9 haben wir auch, dass Noah Nahrung bekommt, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Dort heißt es in Vers 3, alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zu Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Und hier sehen wir, dass die Geschichte von Noah und diese Neuschöpfung keine ultimative Neuschöpfung ist. Noah ist immer noch Sünder und diese Schöpfung, die danach war, war immer noch sündhaft. Und Noah bekommt die Tiere, um sich daran zu erinnern. Es wird also nicht der Zustand vom Paradies wiederhergestellt, sondern es wird deutlich gemacht, Noah, du darfst jetzt auch die Tiere essen. Warum? Damit du dich daran erinnerst, dass du, wenn du weiterlebst, muss für dich jemand anderes sterben. Das ist das Bild dahinter. Jetzt darfst du auch Tiere essen. Jetzt darfst du auch etwas essen, was Leben kostet. Warum? Weil eben diese sündhafte Natur vom Menschen nicht ausgelöscht wurde durch die Flut, sondern sie ist immer noch da. Und der Mensch sollte sich daran erinnern und er sollte sich daran erinnern, dass er die Gnade Gottes braucht. Dazu sollte er die Tiere essen. Bei Adam hat dennoch ein Verbot bekommen, nicht alle Früchte zu essen, sondern vom Baum der Erkenntnis durfte er nicht essen. So durfte auch Noah nicht von allen, beziehungsweise er durfte von allen Tieren essen, aber er hat ein Verbot bekommen, keine lebenden Tiere zu essen, nicht das Blut von den Tieren zu trinken, also nicht essen. Das bedeutet einfach, dass er nicht die Kraft aus diesen Tieren rausholen sollte. Die Götzendienst war in dieser Kultur damals so, dass die Menschen diese Tiere erstickt haben und das Blut, also ich weiß jetzt nicht, ob sie es zu sich genommen haben oder wie auch immer, auf jeden Fall, dass sie sozusagen gewusst haben, das Leben ist in dem Blut. Das lesen wir auch hier in Vers 4, Kapitel 9, Vers 4. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Also das Ritual oder das Denken war, wenn ich dieses Blut, wenn ich dieses Leben zu mir nehme, das gibt mir Kraft. Aber das sollte der Mensch nicht tun, sondern er sollte nur daran erinnert werden. Wenn er das isst, dann soll er es tot essen, weil er daran denken muss, damit ich leben kann, muss für mich jemand anderes sterben. Das ist natürlich ein herrliches Bild auf das Evangelium ist, oder? Okay. Dann haben wir in Kapitel 1 bei Adam. Er wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und bei Noah hört es nicht auf. In Vers 6 heißt es, wer Menschenblut vergießt, Kapitel 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Also das Bild Gottes hat der Mensch nicht verloren, aber er hat es verdorben. Deswegen heißt es vor der Noah-Geschichte, dass Gott auf die Erde sah und er sah nicht Ebenbild Gottes, sondern er sah Verdorbenheit des Menschen. Er hat das Ebenbild Gottes verwelken lassen, korrumpiert, verdorben. Aber der Mensch hat immer noch den Auftrag, nach dem Ebenbild Gottes zu leben. Warum natürlich auch Christus kommen musste, das wahre Ebenbild Gottes. Und wohin Gott uns hin verwandeln möchte, immer Christus ähnlicher machen, immer mehr in das Ebenbild Gottes verwandeln. Dann haben wir noch in Kapitel 1, Nee, das ist schon Kapitel 2, Entschuldigung. Kapitel 2, Vers 9? Ja, Vers 9. In Kapitel 2, Vers 9, da schafft Gott diesen Garten Eden und pflanzt einen Baum des Lebens hin. Bei Noah haben wir zwar keinen Baum des Lebens, sondern wir haben einen, ich habe es mal genannt, Bogen des Lebens. Wir kennen ihn unter Regenbogen, aber bei Noah ist es, so habe ich es mal genannt, Bogen des Lebens. Es soll ein Zeichen des Bundes sein. Wenn wir mal Kapitel 9, Vers 16 lesen. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich, also Gott, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Also es wird nie wieder eine Flut kommen. Es wird nie wieder eine Flut kommen. Und alle Tage, so wie wir es gelesen haben, Saat und Ernte, Frost und Hitze, das soll bis zum Ende dieser Welt da sein. Ich werde nie wieder diese Welt mit einer Flut überfluten und alle töten. Deswegen dieses Zeichen, diesen Bogen des Lebens, wo Gott ihn anschauen wird und sagen wird, ich werde es nicht tun. Wo wir natürlich auch den Bogen anschauen dürfen, den Bogen des Lebens und wissen dürfen, Gott gedenkt gerade an seine Gnade. Dieses Wort Bogen, wir kennen es, es ist mehr, oder das ist dieses Wort von Pfeil und Bogen. Also das ist dasselbe Wort, was uns hier in Kapitel 9 begegnet. Wenn Gott den Bogen in die Wolken setzt, dann meint es eigentlich ein Pfeil und Bogen. Und interessanterweise, in welche Richtung ist der Bogen dann gespannt? Er ist nach oben gespannt, oder? Also der Pfeil und Bogen ist nicht, also der Bogen des Lebens, der Regenbogen ist nicht nach unten gespannt, sondern er ist nach oben gespannt. Es bedeutet, das Gericht Gottes, es trägt jemand anders. Das ist das, was hinter diesem Bogen des Lebens, was hinter diesem Regenbogen steht. Ich schaue auf die Welt und wenn ich sie nochmal so verderbt sehe mit ihrem bösen Herzen, dann werde ich sie nicht richten, weil der Bogen, der Pfeil und Bogen ist nach oben gerichtet. Ich trage das Gericht. Gott selbst wird das Gericht tragen. Deswegen kann Gott dieser Welt gnädig sein. Und jeder natürlich, der daran glaubt, an die Gnade Gottes, der wird nicht nur in dieser Welt leben, sondern wird ewiges Leben erben. Also da haben wir auch diesen Bogen des Lebens, kein Baum des Lebens, aber ein Bogen des Lebens. Und da ist eben die Frage, war Noah ein besserer Adam? Er war ein neuer Adam, aber war auch der bessere Adam? Und Kapitel 9, Vers 18 und bis 21 wird uns der Sündenfall Noahs beschrieben. Wie uns beschrieben wird, dass er ein Weingärtner oder ein Landmann war und Weinberge anpflanzte und sich ein bisschen zu viel über den Durst getrunken hat. Also da haben wir in kleine Andeutung, dass hier dieser Sündenfall Noahs war. Natürlich, er war schon davor sündig, also es ist kein neuer Sündenfall, aber es ist bildhaft gesprochen ein Sündenfall Noahs. Und damit sehen wir auch, dass Noah kein besserer Adam ist. Und genau wie bei Adam, oder genau wie Adam Probleme mit seinen Söhnen hatte, mit seiner Nachkommenschaft, so hatte auch Noah Probleme mit seiner Nachkommenschaft. Sein jüngster Sohn ist ja in das Zelt gegangen, wo Noah betrunken in dem Zelt lag, nackt, und Ham sich darüber lustig gemacht hat. Seine Söhne waren Sem, Ham und Japhet. Und dieser jüngste Sohn sich den Fluch zugezogen hat, weil er sich über seinen Vater lustig gemacht hat. Übrigens auch hier wieder diese Verbindung zu Noah. Adam hatte auch drei Söhne. Kain, Abel und Seth. So hatte auch Noah drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Es ist viel, ich weiß, es ist viel und es ist auch okay, also ihr müsst euch ja nicht alles merken, aber ich will euch nur einen Geschmack geben davon, dass Gott die Bibel inspiriert hat und dass er uns hier zeigen möchte, schaut mal, hier entsteht etwas Neues, hier entsteht eine Neuschöpfung und das ist Gottes Lösung sozusagen für diese Verdorbenheit der Menschen, für das böse Herz der Menschen. Es ist keine Veränderung, das ist, was wir ganz am Anfang, was ich schon mal gesagt habe. Die Lösung von dieser Verdorbenheit des Menschen ist keine Veränderung, sondern es ist eine Neuschöpfung. Damit die Nachkommen der Schlange, das ist ja das, was wir herausgefunden haben in der ersten Bibelstunde, dass die Nachkommen der Schlange die Nachkommen Kains waren und bis hin vor der Sintflut Überhand genommen haben, außer Noah, der Gnade gefunden hat in den Augen des Herrn. Die Lösung davon, in die Nachkommenschaft Evas zu kommen, ist Wiedergeburt, ist Neuschöpfung. Und diese Neuschöpfung, wie ich gerade gesagt habe, ist nicht etwas, was nur in der Zukunft ist, sondern was wir jetzt und heute erleben können. Denn auch Jesus sagt schon im Johannesevangelium Kapitel 3, wo Nikodemus fragt, ja, wie sollen wir denn wiedergeboren werden? Sollen wir wieder vom Neuen, von unserer Mutter wieder geboren werden, von Neuem? Wir sind doch schon groß, wir sind doch schon erwachsen. Und da sagt Jesus, nicht so, erstmal rügt er ihn und sagt, du bist ein Lehrer Israels? Du kennst doch das Alte Testament. Du kennst doch die Schriften. Warum weißt du das nicht? Und dann sagt er zu ihm, wir werden wiedergeboren, wir werden in das Reich Gottes kommen durch Wasser und durch Geist. Allein diese Worte erinnern doch schon an die Geschichte von Noah. Aber das möchte ich jetzt gar nicht mehr auslegen. Ich möchte eigentlich mit euch die Linie ziehen von dieser Geschichte, von der Schöpfung, die wir uns angeschaut haben in Kapitel 1, zur Noah-Geschichte und das ganze Alte Testament hindurch, um zu zeigen, dass Jesus unser wahrer Noah ist. Und das in den letzten 15 Minuten. Aber wir machen das halt ein bisschen schneller. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also, die Geschichte von Noah, die hat uns gezeigt, dass der alte Mensch, dieser verdorbene Mensch, in den Fluten sterben muss. Und genau so müssen auch wir in diesen Fluten sterben. Genauso muss auch unsere alte Natur in diesen Fluten sterben. Aber wir wollen ja nicht tot bleiben, sondern wir wollen ja eine Neuschöpfung. Wir wollen ja Wiedergeburt erfahren. Deswegen braucht es einen Noah, der uns aus dieser Flut herausreißt und uns praktisch in diese Arche schmeißt. Wir müssen zwar in der Flut sterben, wir müssen, unser alter Mensch, unser verdorbener Mensch, muss in der Flut Noahs sterben. Aber wir wollen natürlich nicht tot bleiben, sondern wir brauchen eine Auferstehung. Und Noah ist nicht die einzige Geschichte, die uns diese Wiedergeburt, diese Tod in diesen Fluten und diese Neuauferstehung zeigt, sondern es gibt, also ich habe mindestens drei gefunden, zwei zumindest zeige ich euch heute. Es gibt noch zwei andere Geschichten, die uns das ein bisschen verdeutlichen, dass wir in den Fluten sterben müssen und neu auferstehen müssen. Weil nicht nur Noah hatte eine Arche, sondern auch Mose hatte eine Arche. Dieses Wort von Arche, witzigerweise, es kommt auch nur einmal in der Bibel vor. Ich weiß nicht, ob ich mir nur Wörter aussuche, wo nur einmal in der Bibel vorkommen, aber so ist es halt jetzt. Das kommt in 2. Mose vor. Dort wird uns berichtet, dass Mose auch eine Arche hatte. Ich möchte es mit euch lesen. Es wird anders übersetzt, aber ich möchte es mit euch lesen, um euch zu zeigen, dass Mose auch ebenfalls eine Arche hatte und dass er auch durch Fluten hindurch gerettet wurde. In 2. Mose Kapitel 2, Vers 1 bis 3, da wird uns berichtet, Israel ist bereits in der Gefangenschaft in Ägypten. Das Volk wuchs in der Sklaverei in Ägypten und der Pharao ließ einen Befehl ergehen, dass die Erstgeburt, die männliche oder die alle männlichen Geburten, die jetzt neu zum Leben kommen, also geboren werden, die sollten alle sterben. Und in Kapitel 2, ersten drei Verse heißt es dann: Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und hier ist eben die Rede von Mose. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, also von denjenigen, die dieses Kind umbringen wollte, weil er ja ein männlicher Nachkomme ist, ein Sohn, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Also hier dieses Wort, da nahm sie für ihn ein Kästchen. Hier könnten wir eigentlich auch übersetzen, nicht eigentlich, hier können wir übersetzen mit, da nahm sie für ihn eine Arche aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech. Auch Noah musste die Arche mit Pech verkleben, von innen und von außen, gell? Und hier haben wir auch die Mutter von Mose, wie sie dieses Kästchen, diese Arche mit Pech verklebt hatte. Und Mose wurde sozusagen durch die Fluten hindurch in dieser Arche gerettet. Und das hat ermöglicht, dass er jetzt seine Familie retten konnte vor der Flut. Er wurde dann später erwachsen und als die Bedrückung so stark war von Israel, hat Gott beschlossen, Mose sich als Anführer herauszunehmen und sein Volk Israel aus Ägypten, aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Und als sie aus Ägypten, lange Geschichte, ihr kennt sie mit den 10 Plagen und so weiter, als sie dann aus Ägypten herausgeführt wurden, kamen sie wieder vor einem Meer, kamen sie wieder vor Wasser. Und dort hat dann Mose sein Volk, seine Familie durch die Fluten hindurch gerettet. Gott hat Mose benutzt, um dieses Schilfmeer zu spalten und dass seine Familie, Israel, durch diese Fluten hindurchgehen konnten. Ich möchte ganz kurz nachlesen in Kapitel 15, Verse 11 bis 13. Da heißt es, wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Das ist dieses Schilfmeerlied, nachdem sie durch dieses Schilfmeer durchgegangen sind. Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Du strecktest aus deine Rechte, die Erde verschlang sie. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst hast, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Vielleicht noch Vers 18 und 19. Der Herr ist König auf immer und ewig. Denn als die Pferde des Pharao mit seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der Herr das Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen. Aber die Söhne Israel sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Also hier haben wir wieder so eine ähnliche Geschichte, wie auch bei Noah. Nicht nur Noah hatte eine Arche, sondern auch Mose hatte eine Arche. Nicht nur Noah hatte eine Sintflut, sondern auch Mose hatte eine Sintflut. Da wurde nicht die ganze Welt überflutet, sondern da wurde Ägypten überflutet. Da wurde diese Unterdrückung, mit der sie das Volk unterdrückt haben, diese Bosheit wurde in dieser Flut vernichtet. Genau wie wir das in der Geschichte von Noah gesehen haben. Also wir haben hier eine gleiche Geschichte, aber nicht eine identische Geschichte. Jede Geschichte, obwohl sie ähnlich klingt und es eigentlich dieselben Abläufe hat, durchs Gericht hindurch gerettet zu werden, während andere gerichtet werden, dass die Familie Gottes, das Volk Gottes gerettet werden, sowohl bei Noah als auch bei Mose. Diese Geschichten, die kommen öfters in der Bibel vor, aber alle haben einen anderen Schwerpunkt. Bei Noah hat es den Schwerpunkt eine neue Schöpfung. Und bei Mose hat es den Schwerpunkt die Befreiung aus der Sklaverei, die Befreiung aus der Macht des Pharaos, aus der Macht, wir könnten auch sagen, aus der Macht des Satans, aus der Macht dieser Welt. Also gleiche Geschichten, aber andere Schwerpunkte. Und nicht nur dort, sondern wir haben dieselbe Geschichte bei dem Nachfolger von Mose. Nur eine Generation weiter, bei Josua. Wie kam das Volk in das verheißene Land? Der Jordan musste stillstehen. Und nicht, dass Israel gegangen ist, wir bauen uns jetzt da einen Damm und dort einen Damm und, nee, da hätte es ja gereicht, einen Damm und wir schreiten jetzt dadurch durch eigene Kraft, sondern erst die Bundeslade die Priester mussten die Bundeslade hochheben und es in den Fluss Jordan stellen. Und das Wasser ist dann stehen geblieben. Und diese Bundeslade ist der Ort, ist die Gegenwart Gottes, wo die 10 Gebote verschlossen sind, wo der Sühndeckel obendrauf ist, mit Blut bespritzt und wo die Israeliten an dieser Bundeslade sehen können, die 10 Gebote, das ist das, was der Anspruch an mich ist. Aber ich merke in meinem Inneren, dass ich böse bin, dass ich, wie zur Zeit Noahs, eine verdorbene Natur hat, so wie es bei Noah heißt. Aber ich weiß, dass für mich gesühnt wird. Ich weiß, der Deckel ist obendrauf. Und das sollte zuerst in den Jordan gehen. Das sollten die Israeliten sehen. Was natürlich ein herrliches Bild auf Christus ist, wie er zuerst durch die Fluten musste. Aber dazu, das werde ich jetzt gleich nochmal sagen und ausführlicher sagen. Genau, also die Bundeslade musste zuerst in den Jordan und dann konnte das Volk Israel in das verheißene Land. Erst dann konnten sie in die verheißene Ruhe eingehen. Nicht in die ewige, nicht in die unendliche Ruhe, aber in die irdische Ruhe, in die Ruhe, in das Land Kanaan, was die ewige Ruhe versinnbildlichen soll. Also die gleichen Geschichten, aber mit anderen Schwerpunkten. Hier bei Josua ist es eben der Schwerpunkt der ewigen Ruhe. Wie kommen wir in die ewige Ruhe? Nur durch Christus und sein Sühnopfer. Und all diese Geschichten im Alten Testament, und das ist jetzt wirklich ratzfatz durchgegangen, ihr merkt, ich tue mich da schwer, das aufs Engste zusammenzufassen. All diese Geschichten von der Flut, von dem Gericht und dass trotzdem Gnade durch das Gericht kommt für das Volk Gottes, für die Familie Gottes, die enden natürlich in der Geschichte Jesu. Denn auch Jesus hat eine Taufe erleben müssen. Und damit meine ich nicht seine Taufe von Johannes dem Täufer, sondern seine Taufe vom Kreuz von Golgatha. Auch dort hat er eine Taufe erleben müssen. Schaut mit mir mal kurz Markus 10 auf. Markus 10, Vers 38. In Markus 10 und in diesem Abschnitt, da geht es darum, dass Johannes und Jakobus ja, gierig danach waren, zu rechten und zu linken des Herrn Jesus zu sitzen und groß in dem Reich Gottes zu sein. Und Jesus stellt ihnen eine Gegenfrage. Und in Vers 38 heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Und hiermit meint er natürlich seinen Leidensweg, und sein Leidensweg hat den Höhepunkt natürlich am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha, dort hat er den Zorn Gottes auf sich genommen, den Zorneskelch aufgenommen, damit wir am Abendmahl einen anderen Kelch bekommen, damit wir einen Kelch des Heils bekommen dürfen und uns daran erinnern können, dass Gott den Zorn auf sich genommen hat, dass Christus den Zorn auf sich genommen hat. Wir dürfen aber auch wissen, nicht nur, dass er den Zorneskelch auf sich genommen hat, sondern Jesus sagt auch hier, ich wurde auch dort getauft. Ich wurde dort, wie zur Zeit Noahs, überflutet. Ich habe dort die Flut auf mich genommen, damit wir jetzt auch getauft werden, nicht mit Gericht, sondern jetzt werden wir auch getauft mit dem Heiligen Geist. Und wir bekommen den Heiligen Geist in uns hinein. Das ist das, was Jesus sagt zu den Jüngern. Johannes hat mit Wasser getauft, ich aber taufe euch mit Heiligem Geist. Also er wurde am Kreuz von Golgatha überflutet mit dem Gericht. Er wurde dort getauft, damit wir eine andere Taufe bekommen. Und durch diesen Geist, der in uns wohnt, natürlich eine neue Schöpfung werden. Also das Herrliche ist, dass Jesus Christus sich mit den boshaften Menschen identifiziert hat vor der Sintflut. Wenn wir in Kapitel 6, 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 gelesen haben, und Gott sah auf die Erde und er sah dort die Bosheit der Menschen, er sah die Verdorbenheit der Menschen, hat Gott sich mit diesen Menschen gleichgestellt. Nicht, weil er selber Sünde hatte, sondern er hat sich mit ihnen gleichgestellt. Er wurde zu solchen Menschen, er wurde als Sünder gerechnet, damit wir nicht in dieser Flut sterben müssen. Er wurde aber auch gleichzeitig als Ägypter gerechnet. Er hat sich als Ägypter identifiziert, unter einem Ägypter, der unter der Macht des Satans ist. Nicht, weil er selber sündhaft war, nicht, weil er selber unter dieser Herrschaft eigentlich war, sondern weil wir unter dieser Herrschaft eigentlich sind. Und er hat unsere Stellung eingenommen. Er wurde zu einem Ägypter, damit wir, genau wie Israel, durch das Schilfmeer hindurch begnadigt werden. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich sagen wollte. Auch wenn das jetzt echt schnell war und ich selber gemerkt habe, dass ich ins Schwitzen komme, bei so vielen Geschichten und bei so vielen Bildnissen und so weiter. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem ein Trost wird, dass all diese Geschichten, das fängt bei der Schöpfungsgeschichte an, die Geschichte von Noah, von Israel und Ägypten, von Josua und vom Jordan, dass all diese Geschichten auf Jesus Christus hindeuten, damit wir wissen können, dass er derjenige ist, der wahrhaftig und wirklich unsere Flut, die wir verdient hätten, auf sich genommen hat und wir sozusagen vom Gericht wegkommen, begnadigt werden und eine neue Schöpfung werden. Ich hoffe, das wird euch zum Trost und möchte einfach jetzt noch zum Schluss beten. Ach Vater, ich danke dir, dass du uns diese Stunde gegeben hast, dass diese Stunde hoffentlich gereicht hat, um in dein gnädiges Angesicht schauen zu dürfen. Und dass es so einen kleinen Samen gesät hat in unsere Herzen, damit wir mit freudigem Herzen wissen dürfen, unser Gericht, unsere Flut wurde getragen, denn du hast unsere Taufe, die wir verdient hätten, auf dich genommen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du diesen Samen in mein Herz gesät hast und dass dieses Evangelium noch schöner und deutlicher für mich wurde. Und ich kann in die Herzen nicht schauen, aber ich will dich bitten, und ich weiß, dass du ein guter und gnädiger Gott bist, ich will dich bitten, dass du diesen Samen auch bei meinen Geschwistern pflanzt, damit wir dich verherrlichen. Du bist es würdig. So segne uns bitte im Nachdenken, Herr, über dein Wort. Amen. Einen schönen Abend.